möchte erstmal mit uns beten. Herr, genau wie wir es gerade gesungen haben, wollen wir von deinem Heiligen Geist an dein Kreuz geführt werden, zu erkennen, dass du der Gott des Lebens bist, dass bei dir der Tod nicht das Ende ist, sondern dass wir auch da in deiner Hand aufgehoben sind, dass du uns eine ewige Hoffnung gibst. Rede du jetzt mit uns, Herr. Amen. Kompromisse können manchmal eine tückische Sache sein. Ich war mal auf einem Leitungsseminar, wo die Seminarleiterin das Thema Kompromisse aufgebracht hat und hat gesagt, also ich fahre im Urlaub gern ans Meer, aber mein Gatte fährt gern in die Berge. Was für Kompromissmöglichkeiten gibt es? Also, jemand sagt, in einem Jahr kann man dann ans Meer fahren und im nächsten Jahr dann in die Berge. Klar, Kompromissmöglichkeit. Jemand anderes hat sich gemeldet und hat gesagt, oder man kann einen Ort suchen, wo beide vorhanden sind, wie zum Beispiel am Bodensee. Und die Meerliebhaberin ist gleich drauf gesprungen und hat gesagt, aber der Bodensee, das ist kein Meer. Oder richtige Berge haben sie an der Stelle auch noch nicht. Das ist das, was wir einen faulen Kompromiss nennen. Das wollte sie nicht durchgehen lassen. Und ja, nicht alle Kompromisse sind gleich erschaffen. Nicht alle Kompromisse sind, sagen wir, gleich zu bewerten. In der Politik geht es nicht ohne Kompromisse. Wenn eine Partei sagt, nur das, was wir wollen, dann kommt Stillstand, wie wir leider heutzutage in unserer Welt nur allzu häufig finden. Im Glauben und in der Gemeinde müssen wir auch in der Lage sein, zu unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Kompromissen. Wenn es zum Beispiel darum geht, zu diskutieren, welche Bibelübersetzung vorrangig in Gottesdiensten, Bibelstunden und so verwendet wird, ist das eine völlig andere Fragestellung, als wenn es in Frage gestellt werden soll, wenn jemand einen Kompromiss verlangt bei der Frage, ob Jesus der einzige Weg zum Heil ist. Diese zwei Sachverhalte sind in keinster Weise miteinander zu vergleichen. Und wie ist das, wenn wir die kompromisslose Treue zu Jesus halten wollen, aber feststellen müssen, dass wir es nicht schaffen, wie wir uns das vorgenommen haben? Wie gehen wir mit dem eigenen Versagen um? Heute möchte ich aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, ein paar Berichte lesen, die wir dort hintereinander wegfinden. Der Text beginnt mit einem großen Halleluja, wehende Fahnen, aber dauert nicht zu lange, bis die Ernüchterung darauf folgt. Ich lese erstmal aus Matthäus, Kapitel 16, ab Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Ich finde es interessant, dass dieser Abschnitt mit einem Hinweis auf eine geografische Lage bezieht. Caesarea Philippi war etwa 30 Kilometer nördlich von dem See Genezareth. Und dort befindet sich eine Höhle, aus der das Wasser einer Quelle fließt. Ich habe ein Foto mitgebracht von diesem Wasser. Und hier war dann an dieser Höhle auch eine Kultstätte für den griechischen Gott Pan. Und wenn wir zu dem nächsten Foto gehen, hier ist es direkt außerhalb von dieser Höhle und man sieht in dem Felsen eingeritzt sind, naja, sieht fast aus wie Fensterrahmen, wo dann auch verschiedene Figuren reingestellt werden konnten. Ein paar Jahre bevor Jesus geboren wurde, hatte Herodes der Große direkt vor dieser Höhle, einen Tempel zur Ehre von Kaiser Augustus gebaut. Außerdem haben die römischen Kaiser die Bezeichnung Sohn Gottes für sich beansprucht. Das heißt, als Jesus seine Jünger fragt, was sagt ihr, wer ich bin, ist die Kulisse voller Alternativen, wen sie sonst anbeten können. Und man darf nicht denken, dass die Juden zu der Zeit in Palästina da in einer Blase gelebt hätten, wo es nur fromme Juden sind und es laufen vielleicht ein paar römische Soldaten dazwischen durch, sondern sie waren umgeben von heidnischen Völkern, wo heidnische Praktiken völlig gang und gäbe, normal waren. Viele, die ethnische Juden waren, haben sich lieber an die anderen Völker angepasst. Manchen interessierte das Glauben ihrer Vorfahren nicht. Letztlich kann man sagen, dass die Situation gar nicht so anders war, als das, was wir erleben. Der Druck, sich anzupassen, war sehr groß. Und vielen war es lieber, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. An manchen Stellen hat das bedeutet, dass sie die fremden Götter angebetet haben. An manchen Stellen war der Weg des geringsten Widerstandes, dass sie sich an die jüdischen Bräuche gehalten haben, auch wenn ihr Herz nicht dahinter stand. Auch wenn es, sagen wir vom Glauben her, ihnen nicht wirklich was bedeutet hat. Und dann bringt Petrus sein berühmtes, also unter Christen zumindest recht bekanntes Bekenntniswort. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ein solches Bekenntnis auszusprechen war schon eine große Sache. Er bekannte Jesus als den Messias, auf den die Juden seit Jahrhunderten gewartet hatten. Aber Jesus als Messias anzuerkennen bedeutet, dass er sich gegen die Ansprüche des Herrschers der Welt aus Rom gestellt hat. Das war nicht ganz ungefährlich. Und man muss es Petrus lassen. Er war kompromisslos in seinem Bekenntnis. Und Jesus hatte deutlich lobende Worte für ihn. Wie würde es dir gehen, wenn du solche Worte von Jesus hören würdest, wie er in diesem Text zu Petrus gesagt hat? Also, ich wäre sicherlich auf Wolke 7. Das war Petrus ganz bestimmt auch. Aber in den Versen gleich danach erfahren wir, dass der Ton sich schnell umgeschlagen hat. Ich lese ab Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Dann nahm ihn Petrus beiseite und begann ihn zurechtzuweisen und sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um zu Petrus und sagte zu Petrus, tritt hinter mich, du Satan. Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Hast du schon mal etwas gesagt, gedacht, dass du damit richtig gelegen hast und meintest es auch gut und dann kommt jemand und faltet dich zusammen? Da weiß man nicht mehr, wie einem geschieht. Man versteht die Welt nicht mehr. Und ich vermute sehr stark, dass es dem Petrus an dieser Stelle genauso erging. Gerade hat er es richtig erkannt und richtig benannt. Und jetzt, faktisch im nächsten Moment, liegt er am Boden. Wenn wir von Kompromisslosigkeit sprechen, denke ich, sind es zwei besonders wichtige Faktoren, die dabei zu bedenken sind. Erstens Herrschaft. Wenn Jesus wirklich der Christus ist, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, dann ist er der Herr. Dann ist er es, der das Sagen hat. Es hängt nicht davon ab, ob es mir gerade passt oder ob die anderen um mich herum dem zustimmen oder nicht. Wenn er Herr ist, dann hat er das Sagen. Und das Zweite, Wahrheit. Die ultimativen Fragen sind nicht damit zu beantworten, was wir uns wünschen oder sich gerade gut verkaufen lässt. Was zählt, ist die Wahrheit, auch wenn sie eine unangenehme sein mag. Jesus ist die Wahrheit. Die Welt um uns herum will uns immer wieder sagen, dass es keine absolute Wahrheit gibt, aber das ist nicht wahr. Ich finde es eigenartig, wenn Leute, und es gibt sehr viel, behaupten wollen, dass es keine absolute Wahrheit gibt, aber dann sage ich, also ich brauche Sauerstoff zu leben. Du nicht? Schon mal versucht, eine Weile darauf zu verzichten? Geht nicht gut. Und ich meine, klar, das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber gerade da können wir erkennen, ja, okay, es gibt Dinge, die nicht verhandelbar sind. Du kannst dagegen ankämpfen, wie du willst, und du kommst nicht voran, weil es absolute Wahrheiten gibt. Es gibt nur einen Gott. Das ist Jahwe, der Gott Israels, der sich uns in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat, der mit seinem Heiligen Geist in uns lebt, wenn wir ihm nachfolgen. Nun, vielleicht sollte ich an dieser Stelle kurz einschieben, angesichts der politischen Weltlage, zu sagen, dass der einzige wahre Gott, Jahwe, der Gott Israels ist, bedeutet nicht, dass alles, was Israel tut, automatisch richtig ist. Das findet man in der Bibel. Immer und immer wieder. Also ist das jetzt keine absolute Aussage, dass alles, was Israel richtig macht. Es geht darum, wer tatsächlich Gott ist. Petrus muss erkennen, dass Jesus der Herr ist und dass er auch weiß, was wahr ist, auch wenn es für Petrus nicht passte. Petrus hatte eine andere Vorstellung, wie der Messias zu sein hat, und er hatte die Erwartung, dass Jesus diese Vorstellung erfüllen würde. Und dieses Gerede von Tod, das passte nicht im Bild. Aber als Herr musste Jesus sagen, das, was du dir wünschst, ist nicht die Wahrheit. Und im nächsten Abschnitt kommt es auch recht heftig. Ich lese die Verse 24 und 25. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wenn einer hinter mir hergehen will, das ist auf der einfachsten Ebene die Definition von Nachfolge. Wenn ich hinter jemandem hergehe, dann folge ich ihm nach. Dann sagt er, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist die Definition von Kompromisslosigkeit. Viele hier werden sicherlich diesen Spruch, nehme sein Kreuz auf sich, schon kennen, schon an verschiedensten Stellen gehört haben. Es ist, sagen wir, nicht so ungewöhnlich, dass es etwa in einem Zusammenhang Oma Bertha hat schlimme Rückenschmerzen und sagt, ja, das ist mein Kreuz zu tragen. Bei aller Liebe und bei allem Respekt vor Oma Bertha, das ist nicht das, wovon Jesus hier spricht. Wenn er sagt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, bezieht sich das nicht auf irgendeine x-beliebige Last. Aber was bedeutet es dann? Man muss bedenken, dass Jesus dies gesagt hat, noch bevor er am Kreuz gestorben ist und zu einer Zeit, in der keiner auf die Idee gekommen wäre, ein Kreuz an einer Halskette um den Hals zu tragen oder als Ohrringe oder derartiges. Das wäre für sie zu der Zeit völlig abstoßend, völlig abwegig. Die wären völlig entsetzt gewesen. Um den nächsten Vergleich zu finden, wie würdest du reagieren, wenn du siehst, dass jemand eine kleine Guillotine um den Hals trägt oder vielleicht einen kleinen elektrischen Stuhl? Und das ist nur der Beginn des Entsetzens, was sie empfinden würden. Wir müssen verstehen, die Römer haben Leute nicht gekreuzigt, nur um sie zu töten. Da gab es viele andere Möglichkeiten, die viel schneller, viel effizienter und viel billiger waren. Nein, mit der Kreuzigung, da ging es darum, die Menschen zu erniedrigen und sie zu beschämen. Sie wurden an einem Kreuz aufgehängt, meist an einer Stelle, wo eine Straße vorbeigegangen ist, auf das möglichst viele Leute sie sehen. Die Römer wollten dadurch eine abschreckende Wirkung haben. Die Menschen wurden nackt ausgezogen. Ihre Hände wurden entweder an das Kreuz gebunden oder daran genagelt. Das heißt, sie konnten sich kaum bewegen und sie konnten sich schon gar nicht wehren. Wenn Menschen vorbeigegangen sind, haben sie die Menschen am Kreuz verspottet und sie angeschrien. Häufig haben die Leute am Kreuz zurückgeschrien, aber unternehmen konnten sie nichts. Die waren hilflos. Und wer sich mit den Evangelien ein bisschen auskennt, wird sich vielleicht erinnern, als jemand zu Pilatus gekommen ist und hat ihm gesagt, dass Jesus schon verstorben ist, war er überrascht, dass er so schnell gestorben war. Er hat jemand nochmal losgeschickt, um das zu überprüfen, ob dem wirklich so sei, weil ein Kreuzestod ein sehr langsamer Tod war. Im Fall von Jesus und die zwei Diebe, die neben ihm gekreuzigt wurden, das war am Abend des Sabbats und die konnten nicht über Nacht am Kreuz gelassen werden. Aber sehr häufig haben Leute tagelang an einem Kreuz gehangen, bevor sie gestorben sind. Es war eine ganz brutale Hinrichtungsmethode, was mit Beschämung und Erniedrigung zu tun hatte. Das müssen wir vor Augen halten, wenn wir hören, dass Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Puh! Das bedeutet, dass Jesus will, dass wir ihm kompromisslos folgen. Dass wir nicht darauf warten, dass die Menschen um uns herum Hurra schreien, oh, das finde ich gut. Dass viele sagen werden, nein, das finde ich nicht gut. Dass Leute uns mitunter verspotten werden. Nun, wir können nicht leugnen, hier in unserer Gesellschaft haben wir es recht einfach. Oh ja, es kann durchaus kommen, dass jemand dich verspottet, dich in gewissem Maßen, sagen wir, verbal erniedrigen will, weil sie deinen Glauben nicht akzeptieren. Das kann durchaus vorkommen. Aber es gibt viele andere Länder dieser Welt, wo Menschen ihr Leben verlieren können. Jesus ruft zu einer kompromisslosen Nachfolge auf. Das ist für sich schon eine heftige Sache. Und wir fragen uns dann immer wieder, warum muss es manchmal hart sein? Warum wird es nicht alles für uns einfacher gemacht? Zu einem, weil es bei der Wahrheit keine Kompromisse gibt. Und die Wahrheit ist, wir sind sündige Menschen. Menschen, die Fehler gemacht haben und weiterhin Fehler machen. Wir sind Menschen, die trotz bester Bemühungen an so vielen Stellen auch immer wieder versagen. Wir sind Menschen, die das Erbarmen Gottes brauchen. Die Wahrheit ist, dass die Sünde uns zerstören will. Aber Gott will uns in Jesus retten. Die Wahrheit ist, Rettung bedeutet, dass wir verändert werden. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Bei Jesus haben die Leute Juhu geschrieben, als er ihnen Brot gegeben hat. Die haben Juhu geschrien, als wenn er Menschen geheilt hat. Aber wenn er gesagt hat, folge mir nach, da sind ganz andere Töne bei rausgekommen. Da hörte der Spaß auf. Nun, Jesus möchte, dass wir ihm kompromisslos folgen. Aber in unserem Text haben wir gehört, wie einer, Petrus, genau das tun wollte. Und dabei ist er auch mächtig auf die Schnauze gefallen. Petrus ist eine faszinierende Figur. Wir finden mehrfach im Neuen Testament, dass er versagt hat. Das hört nicht mal in den Evangelien aus. Wir lesen auch einen Galaterbrief, wie Paulus von einem Fall berichtet. Aber vielleicht kennst du das auch. Dass die besten Vorsätze, du möchtest konsequent im Glauben leben, aber du fällst immer wieder auf die Schnauze. Ich kenne das nur zu gut. Wie gehen wir damit um, wenn wir versagen? Wenn wir es nicht schaffen, so zu leben, wie wir es uns vorgenommen haben? Es ist an dieser Stelle, dass die schier endlose Gnade Gottes uns begegnen will. Die Gnade Gottes, sie leugnet nicht, dass wir sündhafte Menschen sind. Sie leugnet nicht, dass wir Fehler machen. Sie sagt, das muss nicht das Ende deiner Geschichte sein. Dass Gott selber dir einen Neubeginn geben will. Dass Jesus dir begegnen will, dir Mut machen will, neu aufzustehen, dich neu verändern zu lassen, dich neu, erneuern zu lassen. Ein paar Kapitel nach unserem Text, also in Matthäus 18, fragt Petrus Jesus, wie oft er vergeben soll. Und er sagt, also Petrus hat gefragt, 7-mal. Nun, man muss wissen, die Gelehrten zu der Zeit haben gesagt, du sollst 3-mal vergeben und dann ist Schluss. Also Petrus mit seinem 7-mal, das ging weit über alle anderen hinaus. Und Jesus sagt, nee, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Je überlegt, wie kompliziert das wird? Müssen alle ein Heft mit uns rumtragen, für jede Person, die wir kennen, ein Blatt haben und unsere Strichliste führen, nicht wahr? Wie soll man das nachverfolgen? Aber ganz genau darum geht es. Wir sollen die Zählung nicht mehr nachverfolgen können. Wir sollen immer wieder, vergessen, war das 101, war das 201, 301? Okay, wir fangen wieder an. 1. Es geht darum, dass wir es eben nicht nachverfolgen. Und es ist eine merkwürdige Dynamik. Jesus fordert uns ganz deutlich zur Vergebung auf, dass wir einander zu vergeben haben. Aber immer wieder tun wir so, haben wir das Empfinden, dass er sich selber nicht an dem hält, wozu er uns aufgefordert hat. Hast du auch schon gedacht, Gott muss mit mir die Schnauze voll haben. Ich habe es buchstäblich von Menschen gehört, die gesagt haben, Ich kann es verstehen, dass er die anderen liebt, aber nicht, dass er mich liebt. Aber er spricht es uns zu, dass er uns diese Gnade geben will, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns von ihm erneuern lassen. Gott ist viel mehr an deiner Umkehr interessiert, als daran, dass du ihm beweisen kannst, wie gut du bist. Wir fallen immer wieder hin. Wir sind nicht so kompromisslos, wie wir es uns vornehmen. Aber er ist da, streckt uns die Hand entgegen und will uns helfen, wieder aufzustehen. Er will uns den Weg zur Erneuerung zeigen. Und er gibt dich nie auf. Also gib dich selbst bitte nicht auf. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, was das gut auf den Punkt bringt, worum es wirklich geht.